Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute sprechen wir über Niacin. Warum B3 so wichtig für uns ist, erzählt euch Dr. Bruno Kugel. Viel Spaß. Hallo Bruno, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
Ja, hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Wir reden heute über Niacin B3. Wir sind uns bewusst, dass viele Vitalstoffe sehr, sehr wichtig sind und dass man nicht einfach so jetzt eins heraushebt und sagt, das ist jetzt das Allerwichtigste, nur das zählt, sondern wir sind uns durchaus bewusst, dass alles in einem Verbund funktioniert. Jetzt erklär doch bitte auch mal den Zusehern, warum beschäftigst du dich so intensiv überhaupt mit dem Thema Gesundheit und warum liegt es dir überhaupt am Herzen?
Das liegt mir immer schon am Herzen, buchstäblich, weil ich auch neben meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung ein gesundheitliches Thema habe. Das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, was mich auch ein bisschen in diese ganze Geschichte reingetrieben und reingeschubst hat. Jeder hat ja so ein bisschen seine Lebensaufgabe und ich werde immer so als der Naturwissenschaftler, der da so technisch ist und der das irgendwie so ganz analytisch angeht und das muss irgendwie so und der kennt meine andere Seite nicht. Und das ist, ich bin da durchaus auch sehr, sehr mit Herzblut dabei und versuche dann auch die Zusammenhänge aufzuzeigen, die wichtig sind, um ein gesünderes Leben zu führen. Und wenn wir uns überlegen, wenn wir die Wahl haben zwischen Natur und Synthetik, dann wird also die synthetische Chemie die Natur niemals nachahmen können. Das wird nicht funktionieren. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, und das möchte ich auch ganz klar betonen, dass unsere Schulmedizin, wie wir sie nennen, obsolet ist. Schulmedizin rettet Leben. Auch Medikamente können Leben retten, das ist überhaupt nicht diskutabel. Aber wenn wir die Wahl haben zwischen Natur und Prävention und diesen ganzen Dingen, und damit hängt auch die orthomolekulare Medizin zusammen, dann müssen wir überlegen, welche Wege wir haben, die das Immunsystem, und darum geht es ja eigentlich im Wesentlichen, auf natürliche Weise so zu stärken, dass wir keine Medikamente brauchen. Und dann können wir nicht nur länger leben, sondern wir können auch den Prozess des Älterwerdens auf möglichst gesunde Weise bewerkstelligen. Und das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist. Und dann können wir auch eine gesunde Darmgesundheit, und das ist vielleicht den meisten nicht so wichtig, wenn sie keine Symptome haben, aber dann können wir eine gesunde Hirngesundheit bewahren. Und klares Denken, das möchte jeder. Und leistungsfähig sein, geistig leistungsfähigkeit sein, bis ins hohe Alter. Das möchte jeder. Und das ist auch mit meinem Lieblingsvitamin, und darüber reden wir hier, das ist Niacin, das ist damit gewährleistet. In seinen verschiedenen Formen.
Warum ist Niacin dein Lieblingsvitamin geworden?
Ich bin relativ spät erst da drauf geschubst worden und habe dann irgendwann festgestellt, naja gut, Niacin, wenn man es überlegen, naja, ist erstmal so ein unscheinbares, kleines Vitamin. Kleine Vitamine sind schnell im Körper unterwegs. Niacin ist das einzige Vitamin, was einen sogenannten Flush macht. Was ist ein Flush? Ja, das ist irgendwie so eine Rötung, eine Überwärmung und ein Kribbeln im Körper, was sich dann über den Kopf, wenn man das einnimmt, über den ganzen Körper ausbreitet, von oben nach unten, über die alle Extremitäten. Das kribbelt, das ist möglicherweise manchen unangenehm. Die mögen das nicht und das will ich nicht. Ich will das irgendwie ohne Flush haben und wirkt es dann genauso und das verstehe ich irgendwie alles gar nicht. Und was zum Vitamin B3 auch dazu gehört, ist Niacinamid. Also das Niacin ist die Nicotinsäure, ist eine Carbonsäure. Dann gibt es ein Niacinamid, das ist ein Nicotinsäureamid. Das ist die Form, die der Körper daraus macht. Und dann gibt es ein NADH, das kennen vielleicht einige auch. Das NADH ist ein Nicotinsäure amid Dinukleotid sozusagen. Das Dinukleotid, das ist im Prinzip ein Adenosin-Diphosphat, was da dran hängt. Und das ist also nie nur eine Substanz, sondern das ist ein Redox-System. Ein NADH ist ein Redox-System. Und das ist das, was im Körper eigentlich wichtig ist. Das ist also der sogenannte, ja, das ist so ein Elektronen-Shuttle, könnte man sagen, also was im Körper Elektronen bereitstellt für zum Beispiel Glutathion. Das ist unser wichtigstes Entgiftungsenzym, was wir haben. Und das sind also einige Dinge, die mir aufgefallen sind. Also Niacin ist klein. Du hast gefragt, warum ist das dein Lieblingsvitamin? Es ist klein, es ist schnell, es ist das Einzige, was ein Flash macht. Wir brauchen jede Menge davon. Es ist fast überall drin. Es scheint, ja, es ist schon essentiell, ja, aber es ist ein guter Cholesterinsenker zum Beispiel. Ja, warum muss man Cholesterin senken eigentlich? Ist das wichtig oder ist Cholesterin nicht eigentlich ein natürlicher Bestandteil, den wir brauchen, um unsere Zellen aufzubauen? Ist es nicht ein natürlicher Bestandteil von Hormonen und Gallensäure, die wir dringend brauchen zur Verdauung? Ja, ist es. Warum ist NADH wichtig? Das hat Furore gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel Professor Birkmeier Vater und oder Sohn, also der Vater hat L-Dopa entwickelt, das ist also ein Mittel gegen Parkinson. Und der Sohn hat dann das NADH sozusagen salonfähig gemacht, ja, indem er das in Tablettenform verpresst hat und das als NADH auf den Markt gebracht hat. Gab es auch als gibt es auch als Infusion. Und das führt eben dazu, dass die Symptome von Parkinson innerhalb weniger Minuten besser bis weg sind. Das kommt dann irgendwann wieder. Und da habe ich mir überlegt, naja, also bei derart heftigen neurologischen Erkrankungen, warum hat gerade dieses Mittel einen so schnellen und so deutlichen Effekt auf die kranken Menschen? Warum? Und da hat mich dann, ja, das, also wie hängt das mit dem Niacin zusammen und wie ist der gesamte Stoffwechsel und gibt es da noch mehr Stoffe, die damit zusammenhängen? Und wie sind die Entzündungskaskaden, die damit zusammenhängen? Und das wird also beliebig komplex irgendwann. Und das hat seinen Beginn oder seinen Anfang eigentlich in der Aminosäure Tryptophan. Und wenn ich jetzt Tryptophan nehme als Aminosäure, ja, was ist das? Das ist eine zyklische Aminosäure. Also die hat dann irgendwie so einen Ring. Der hat natürlich auch Elektronen inside sozusagen. Und dieses Tryptophan kann Niacin bilden. Jetzt sagt man so im, ich sage es mal, biochemischen oder biomedizinischen Jargon, 60 Einheiten Tryptophan erzeugen eine Einheit Niacin. Das ist also ziemlich ineffizient, wenn ich jetzt Tryptophan einnehmen würde, um Niacin zu bilden. Warum ist Tryptophan noch wichtig? Tryptophan ist wichtig, um daraus ein 5-Hydroxytryptophan zu machen. Also die 5 bezeichnet dann die Position an einem Ring. Da aus diesem 5-Hydroxytryptophan, das kann man auch als Präparat einnehmen, das ist eine Vorstufe von Serotonin. Und Serotonin kennen viele als das Wohlfühlhormon, was zu 95% oder manche sagen ein bisschen mehr sogar noch im Darm gebildet wird. Das heißt, das ist ganz wichtig für die Darmgesundheit. Und jetzt kommt noch was dazu, das ist also noch wichtiger, daraus wird Melatonin gebildet. Das heißt, eigentlich regelt Tryptophan auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus mit. Und wo hängt da jetzt Niacin? Hängt da auch mit drin. Das ist nämlich ein wichtiger Regulator unseres Hormonsystems. Und der hat auch ein Mittaktgeber unseres Schlaf-Wach-Rhythmus, den wir haben. Das heißt, wenn wir das nicht haben, dann haben wir Darmerkrankungen. Dann haben wir Hormonprobleme. Dann haben wir Hautprobleme. Dann haben wir Pellagra, das ist eine Vitamin B3-Mangelerkrankung. Damit ist verbunden ein 4D, also nicht irgendwie 3G oder so, sondern 4D. Damit ist verbunden Dermatitis, Demenz, Durchfall, Tod. Jetzt könnte man noch ein 5. D dazu tun, es wird auch manchmal diskutiert, Depression. So, diese Depression, das ist dann verbunden mit einem Serotoninmangel, mit einem Melatoninmangel, damit hängt auch eine Schlaflosigkeit zusammen. Damit haben ganz viele Leute Probleme, Hautprobleme, haben ganz viele Leute Probleme mit. Ja, Durchfall, haben ganz viele Leute Probleme mit. Da können wir überlegen, ja, haben wir eigentlich genug Niacin oder haben wir zu wenig? Und das ist jetzt nicht nur dieses Flasch, nehme ich jetzt ein Flasch-Niacin, nehme ich kein Flasch-Niacin, nehme ich ein Niaciner mit. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Und wie kann ich da irgendwie argumentieren? Das ist natürlich ein B-Vitamin. Wie hängen die Nerven damit zusammen? B-Vitamine sind Nervenvitamine. Wie kann ich die beruhigen? Ja, Serotonin, Melatonin, das hat dann auch einen Einfluss auf die, erheblichen Einfluss auf die Hirnaktivität und auf die Hirnfunktion. Das weiß man. Wenn sich die Parkinson ist Schüttellähmung, wenn die dann so zittern und dann werden die irgendwann ruhig, dann kann man sich überlegen, ja, hängt das damit zusammen, dass die das jetzt genommen haben? Und was für eine Wirkung hat das genau im Körper gehabt? Das kann man lässt sich natürlich am lebenden Patienten ganz schlecht analytisch erfassen. Da bräuchte man die richtigen Tools und die richtigen Messinstrumente. Die hat man meistens nicht. Man kann natürlich das erfassen und Patientenbögen. Wie fühlen sie sich? Wie geht's ihnen jetzt? Sind sie ruhiger als vorher? Man kann Hirnströme messen. Das ist richtig. Man kann EKG messen. Man kann vielleicht eine Darmperistaltik irgendwie erfassen. Aber so das ganz genau in letzter Konsequenz zu erfassen und wie lange das auch anhält, das ist schwierig. Das ist genauso schwierig wie bei anderen Vitaminen auch. Und wenn, dann kann man sagen, na gut, der hat jetzt mal was Gutes gegessen oder hat mal irgendwie ein bisschen mehr Ruhe gehabt oder hat sich mal ausgeschlafen oder hat irgendwas anderes, also dass irgendwie andere Dinge besser geworden sind. Was uns wieder zu der Sache bringt, B-Vitamine wirken im Verbund. Das heißt, es ist nie nur ein Vitamin, was wirkt, sondern das sind andere, die dem auch zuarbeiten. Ja.
Du hattest mir erzählt, dass Niacin auch schon in der Psychiatrie angewandt wurde. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Was hat es damit auf sich?
Es gab einen Dr. Abraham Hoffer, der hat also in der Psychiatrie gearbeitet und er hat dann herausgefunden, dass man mit Niacin psychiatrische Erkrankungen, im Besonderen Schizophrenie und Autismus, heilen konnte. Der hat also insbesondere schizophrenen Patienten gehabt, viele. Der hat dann in der Klinik gearbeitet und hat dann einige Forscher um sich geschart und hat dann festgestellt, naja, wie kann ich da diese Flush-Problema oder was ist erstmal der Unterschied zwischen einem Niacin und einem Niaciner mit? Mhm. Niacin, sagt man, ist nicht bluthirnschrankengängig. Niacinamid ist bluthirnschrankengängig. Da gibt es also kleine Unterschiede. Niacin verursacht einen sogenannten Flush, der nicht ganz verstanden ist biochemisch, was da alles abläuft. Also Niacinamid macht das nicht. Das ist eine ganz ähnliche Substanz. Warum macht es das nicht und warum macht das Niacin das? Da ist man heute immer noch dabei. Dann, was kann diesen Flush minimieren oder was kann diese unangenehmen Folgen, wenn man jetzt zum Beispiel sehr umweltbelastet ist und sehr empfindlich reagiert, dann kann das unangenehm sein mit dem Flush. Das ist alles auch verständlich und einsichtig. Was kann also diesen Flush vermindern? Und dann hat man herausgefunden, dass Vitamin C ein sehr, sehr guter Synerget ist dazu. Und das alles ist in 50er Jahren schon entwickelt worden, herausgefunden worden. Und der besagte Dr. Abraham Hoffer hat dann eben ein Konzept entwickelt, dass man den Menschen Niacin gibt und dass die Symptome besser werden. Also die werden dann besser ansprechbar oder das hat man psychiatrische Tests gemacht, psychologische Tests gemacht. Und ja, die Hirnfunktion, das scheint irgendwie anders zu sein. Auch früher war es schon möglich, EEG zu messen. Das hat sich da also irgendwas kurzfristig verbessert. Was dann aber wieder dieser rückfällig geworden oder halt man wird nicht jetzt von jetzt auf gleich gesund. Und dann hat man eben rausgefunden, okay, also Vitamin C kann diese Folgen eines Flushs mildern. Und was man auch noch dazu wissen muss, Niacin ist ein starker Histaminliberator. Das hängt mit dem Flush zusammen. und mit den Mastzellen zusammen, die dadurch aktiviert werden. Also wenn ich jetzt ein Mastzellaktivierungssyndrom habe oder eine Histaminose, ich nehme dann Niacin, so, jetzt habe ich die Pointe schon weggenommen. Und dann setze ich Histamin frei. Und dann setze ich möglicherweise auch Cholin, also das cholinerge System ist dann nämlich auch dran beteiligt. Dann setze ich diese ganzen Substanzen frei und mache die Mastzellen leer. Und damit ist auch diese makroskopische Reaktion im Bindegewebe, das findet im Bindegewebe statt, im Unterhautfettgewebe, aber auch in den inneren Organen, da wo wir da Bindegewebe haben, werden also diese ganzen Substanzen freigesetzt. Und das ist auch sozusagen wie eine Entgiftungsreaktion des Körpers. Das spült sozusagen alles durch einmal. Und wenn ich das wiederholt mache, dann merkt sich der Körper das und sagt, oh ja, doch, die Kapazität, die steigt jetzt und dann kriege ich irgendwann keinen Flash mehr. Das heißt, wenn ich also nicht oberhalb von einer bestimmten Menge, und die kann sehr individuell sein, Niacin einnehme, dann kriege ich keinen Flash. Das heißt, ich kann also den Körper dran gewöhnen, wenn ich zum Beispiel morgens 25 Milligramm nehme, also morgens, mittags, abends, 1-0-0 und dann 1-1-0, also morgens 25, mittags 25, abends nix und so weiter, kann ich also den Körper an größere Mengen Niacin gewöhnen, und zwar ohne Flash.
Du hast der Arzt auch gemacht, ja, mit deinen Patienten.
Der hat das auch so, der hat das genauso gemacht, die haben das rausgefunden so. Und die haben dann rausgefunden, dass die da auch größere Mengen den Menschen geben können und haben festgestellt, dass die Menschen, die eine Schizophrenie haben, die kriegen überhaupt keinen Flash. Die können auch größere Mengen auf einmal, die können auch so 500 Milligramm Niacin nehmen, kriegen keinen Flash, nix, bumm. Die meisten Menschen, die 500 Milligramm Niacin einnehmen, der das schon mal genommen hat, der weiß das ganz genau, die laufen also dann für 2 Stunden rum wie ein Feuermelder.
Ja,
ja, ist so. Ist so, ja. Und dann, ja, wie kann man die dran, ja, die kann man dran gewöhnen, ja, und wie hoch kann man gehen in der Dosis? Die DGE sagt, 18 Milligramm Niacin dürfen wir nehmen, nicht mehr. Das ist aber die Menge, die erforderlich, um diese 4D-Symptomatik zu unterdrücken. Das ist eine Mindestmenge. Die orthomolekularen Empfehlungen, die sind dann auch laut anderer Autoren deutlich höher. Die gehen teilweise bis mehrere 100 Milligramm. Also bis 750 Milligramm steht in der orthomolekularen Literatur auch drin. Das ist öffentlich zugänglich. Ich will nicht jedem empfehlen, so viel zu nehmen. Und da kommt es immer darauf an, welche Menge man nimmt. Und auch bitte keine 750 Milligramm NADH nehmen. Das ist auch eine ganz, also muss man sich also genau informieren und weiter recherchieren, wie viel NADH man nehmen kann. NADH verursacht keinen Flash an der Stelle. Die meisten Präparate, die auf dem Markt sind, die sind mit 20 Milligramm oder 50 Milligramm dosiert an NADH. Aber wir reden jetzt von Niacin, also von dem Flaschniacin. Die haben dann rausgefunden, okay, also die Schizophrenen, bekommen keinen Flash. Wenn sie einen Flash bekommen, dann haben sie eine Reaktion. Wie kann ich diesen Flash mindern? Indem ich gleichzeitig ähnliche Mengen an Vitamin C gebe. Und die haben also Therapiekonzepte entwickelt, dass sie also 3 Gramm die haben die Menschen dran gewöhnt, ungefähr bis zu 3 Gramm Niacin zu nehmen und gleichzeitig 3 Gramm Vitamin C zu nehmen. Und die haben diese Therapie 3 Jahre lang verordnet in Kliniken. Das muss dann durch entsprechende Ärzte überwacht werden, weil da können auch Erstverschlimmerungsreaktionen auftreten und also Herxheimer-Reaktionen und gegebenenfalls welche Vorerkrankungen es da gibt. Also das sind dann schon höhere Dosierungen. Da muss die Leberfunktion überwacht werden und bitte nicht mehr als 3 Gramm, weil das wird dann eventuell lebertoxisch. Das hängt von der Leberleistung ab, weil Niacin ganz, ganz stark auf die Leberleistung Einfluss nimmt. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Also Niacin wirkt ziemlich stark auf die Leber. Da muss man also ganz, ganz genau aufpassen. Die Menschen vertragen umso mehr Niacin, umso besser die Leberleistung ist, beziehungsweise ja, das wirkt halt dann stark auf das Elektronenshuttle ein, beziehungsweise auf die Leistungsfähigkeit auch, weil Niacin ist eigentlich das Vitamin, was fast am engsten, oder der Vitalstoff, der fast am engsten mit der ATP-Synthese verbunden ist. Damit einhergeht auch die Bezeichnung von dem NADH als Coenzym Q1. Das kennt vielleicht der ein oder andere auch. Und dann gibt es ein Coenzym Q10. Das wird in der orthomolekularen Medizin auch, ja, ich würde schon fast sagen, verehrt als ATP, als Energieäquivalent. Und das wird gerne gegeben, zum Beispiel bei Herzerkrankungen. Das wird gerne gegeben bei zu wenig, wenn man zu wenig Energie hat und Coenzym Q10 ist fettlöslich und das hat auch mit anderen fettlöslichen Vitaminen enge Synergien und ich würde aber persönlich sagen, das hat mit NADH die engste Synergie und ich würde sogar das NADH in seiner aktiven Form oder als Redox, wie soll ich jetzt sagen, Redox-Paar, das ist ja ein Redox-Paar eigentlich, also NAD plus und NADH, beziehungsweise NADH plus H plus ist es eigentlich, da müssten wir wieder auf Details eingehen. Und dann gibt es noch ein NADPH, aber ich will nicht zu kompliziert werden, was dann dieses Coenzym Q10 regenerieren kann. Das heißt, ich habe sowas wie ein Hybridfahrzeug, und da habe ich Q10 drin und dann ist mein Tank leer und dann gebe ich dem Hybridfahrzeug NADH und dann kann das wieder fahren, ohne dass ich das neu betanken muss oder neu, dass ich den Akku neu laden muss. Dann braucht das also die Benzinreserve nicht antasten sozusagen. Also das sind so Dinge und zurück zu dieser Therapie. Man hat das also 3 Jahre lang gemacht und hat bei den meisten festgestellt, die werden gesund. Die werden symptomfrei. Also gesund im Sinne von zumindest mal symptomfrei, bitte.
Wann hat das stattgefunden?
Das hat stattgefunden über einen Zeitraum von ungefähr 50 Jahren. Die haben also mehr als 5000 Patienten behandelt.
Ich meine, das ist ja schon, das ist ja schon der Hammer, ne? Wenn man überlegt, mit B3 solche Sachen das hinzubekommen.
Ist schon der Hammer, ja.
Vor allen Dingen, es ist ja auch nicht wirklich patentierbar, das Ganze.
Das ist nicht patentierbar und da gibt es also noch mehr Dinge, die Vitamine sind ja nicht patentierbar, deswegen wird da wenig drüber gesprochen. Und zum Beispiel ist Niacin einer der besten Cholesterinsenker, die man kennt. Wenn ich zum Beispiel eine Stressreaktion habe in der Leber, dann wird also mehr Cholesterin produziert, damit Cholesterin die Zellmembranen repariert. Wenn das nicht funktioniert, wird der Körper sagen, ja, Stress, noch mehr Cholesterin produzieren. Und dann ist also Cholesterin nicht auch nicht nur alleine jetzt Cholesterin, Gesamtcholesterin an sich. Da muss man unterscheiden zwischen HDL-Cholesterin, das ist das Gute, und LDL-Cholesterin, das ist das Schlechte. Dann gibt es noch ein Very Low Density Cholesterin, das hängt dann auch mit den atherosklerotischen Plaques zusammen, die sich dann bilden können. Das hängt eng mit Omega-3-Fettsäuren zusammen, das hängt mit Läsionen in den Gefäßen zusammen, die sich dann irgendwann mit zunehmendem Alter bilden. Zum Beispiel ist fast jeder ab 60 hat, müssen wir die Gefäße ein bisschen auseinandernehmen, also die herznahe, das herznächste größte Gefäß, was wir alle haben, ist die Aorta. Und das fängt an im Alter von 60 Jahren, hat also fast jede Ablagerung in der Aorta. Und da muss man überlegen, ja, wenn das Niacin so herzschützend wirkt, worauf beruht das? Indem es möglicherweise die Verkalkungen in Schach hält und die Elastizität der Gefäße aufrechterhält. Das hängt damit zusammen, dass es dieses Cholesterin senken kann und das kann nur erklärt werden, indem es eine erhebliche Wirkung auf die Leber haben muss. Es geht gar nicht anders. Und wenn man jetzt das mit Vitamin C in Kontext setzt, Vitamin C ist eine Säure eigentlich, also Ascorbinsäure. Natürlich hat das jetzt auch nochmal wieder Vitamin B2, Riboflavine und Flavonoide als Wirkverstärker sozusagen. Und OPC meinetwegen als Wirkverstärker, was auch stark auf die Gefäße einwirkt. Aber das wirkt auch ein bisschen blutverdünnend, diese Ascorbinsäure. Und so erklärt sich auch so ein bisschen diese Synergie zwischen Niacin und Ascorbinsäure. Und das ist auch so ein unschlagbares Duo, um die Gefäßversorgung zu verbessern. Und jetzt gehen wir von der Aorta mal weg in die feinsten Gefäße, vor allen Dingen im Gehirn, wenn der Hirnstoffwechsel nicht gut funktioniert. Dann funktioniert auch irgendwann der Hormonstoffwechsel nicht mehr so gut. Ich habe eingangs gesagt, Niacin hat eine erhebliche Wirkung auf das Hormonsystem. Und auch Vitamin C hat eine erhebliche Wirkung auf das Hormonsystem. Dann kann man überlegen, was also bei einer Schizophrenie auch los ist und was auch bei einem Parkinson los ist. Also wenn ich da einen Dopaminmangel habe zum Beispiel, kann ich mir überlegen, ja, worauf ist der Hormonmangel zurückzuführen? Ist der aufgrund von einer Umweltbelastung zustande gekommen oder ist der aufgrund von einer Schwermetallbelastung zustande gekommen? Also jetzt Umweltbelastung, nicht Schwermetall, gibt ja noch andere Dinge. Oder ist der aufgrund von einer Minderleistung des Hormonsystems zustande gekommen, die eine andere Ursache hat, also da irgendwie, dass irgendwelche Hirnnerven nicht gut funktionieren oder die Kommunikation zwischen Hirnnerven und also Darm-Hirn-Achse, dass die nicht gut funktioniert, zum Beispiel Nervus vagus oder andere Dinge, dass also die Verdauung auch, die Peristaltik nicht mehr gut funktioniert, also dass auch diese Taktgebung nicht mehr gut funktioniert, also dass der Elektronenfluss nicht gut funktioniert, dass die Kommunikation zwischen Hypophyse zum Beispiel und Schilddrüse und meinetwegen Herz und Serotonin und Nebenniere und diesen ganzen Dingen nicht gut funktioniert. Und das kann damit also verbessert werden. Und so lässt sich relativ schlüssig erklären, für mich zumindest, wie diese Zusammenhänge sind. Und dass das auch innerhalb von natürlich erheblicher Zeit, aber dass das verbesserbar ist. Mit entsprechenden Mengen. Ich muss immer schauen, welche Dosis brauche ich von welchem Stoff. Das ist auch die individuelle Verträglichkeit, begrenzt es etwas. Wenn ich also etwas substituiere und bin hier unten, und wenn ich hier eine therapeutische Dosis habe und habe ich hier eine Erhaltungsdosis, dann kann ich sagen, okay, so verhindere ich dann die Erkrankung. Das ist Skorbut oder Pellagra. Was Skorbut ist, wenn dann die Vitamin-C-Mangelerkrankung. Wenn ich aber dann hier bin, dann habe ich irgendwann, dann merke ich, da passiert irgendwas. Und dann merke ich dann, okay, also da ist irgendwas anderes, was passiert. Und diese Dosis muss ich auch nicht mein ganzes Leben lang aufrechterhalten. Das ist in den meisten Fällen gar nicht erforderlich. Aber ich kann dann auch mal vorübergehend eine höhere Dosierung nehmen, um eine Erkrankung zu verhindern oder eine Verschlimmerung aufzuhalten. Das geht bei einer Erkältung auch. Also ich brauche zum Beispiel auch nicht immer ein Medikament gegen Schnupfen, aber das macht in manchen Fällen vielleicht Sinn, dann doch ein Mittel einzunehmen, um da irgendwie trockene Schleimhäute zu mildern, beziehungsweise dann die Auswirkung von Krankheitssymptomen oder weiß ein fiebersenkendes Mittel, nehmen wir mal so, ja, ein Pyretrik, ist in meisten Fällen nicht erforderlich, aber wenn es gar nicht geht, ja, wenn ich ständig 41 Fieber hätte, dann verbrenne ich sozusagen meine inneren Organe und mache meine Enzyme teilweise kaputt. Ich mache zwar dann den Krankheitserreger auch kaputt, das ist eigentlich die physiologisch gewünschte Reaktion, aber ich mache möglicherweise dann auch körpereigenes Gewebe kaputt. Und da muss ich überlegen, was ist gesund? Der Körper ist zwar intelligent, aber wenn der vorher schon geschwächt war, dann kann es sein, dass Körpergewebe so viel kaputt geht, dass der Körper das nicht aushält. Und dann ist er so geschwächt, dass er möglicherweise andere Krankheitserreger Tor und Tür öffnet. Und dann bin ich nicht gut aufgestellt. Diese Auswirkung kann das dann durchaus haben.
Jetzt habe ich noch in einem Artikel von dir gelesen, dass du auch was heraus, also dass du in der Literatur was zum Thema ADHS gefunden hast. Und, oder ADS auch. Ne? Was hat es damit auf sich?
ADHS ist ein wirklich nicht ganz einfaches Thema. Also meistens ist es nach meiner Auffassung so, dass ADS bzw. ADHS Menschen oder Betroffene ein erhebliches Hormonproblem haben oder auch erheblich umweltbelastet sind. Kann beides sein. Und durch die Aktivierung der Leber kann die Entgiftungsleistung, das kann man vielleicht pauschal so sagen, kann die Entgiftungsleistung der Leber verbessert werden und die Symptome damit auch gelindert werden. Und auch wenn die Hormondysbalancen haben, das sind meistens ADS bzw. ADHS-Betroffene, haben meistens schlanke Figur, sind vielleicht auch traumatisch in irgendeiner Art und Weise geschädigt, dass sie Kindheitserlebnisse hatten, die nicht gut waren, dass sie Glaubenssätze hatten, die nicht gut sind und weiter dran festhalten, da aber selber nicht rauskommen. Und für meine Auffassung, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, ich würde, wenn ich Psychotherapeut wäre, jedem, der ADHS-Symptome hat, auch ein Niacin empfehlen oder Niacinamid empfehlen. Da muss man schauen, was geeignet ist, ganz einfach, um die Menschen dann auch zugänglicher für eine Therapie zu machen. Das ist manchmal, wenn die auch einen Serotoninmangel haben, also wenn man in der Depression mittendrin ist, und das ist bei ADS, ADHS-Leuten auch oft so, das ist eine Reaktion von Angst. Viele haben auch mit Angstproblemen zu tun, Angst- und Panikattacken. Da wird dann immer gesagt, ja, was kann ich da nehmen? Ja, da kannst du mal 5-HTP nehmen und dann kommt das wieder in Ordnung. Oder du kannst Johanniskraut nehmen. Oder du kannst irgendwas anderes nehmen oder was Baldrian zu beruhigen. Das sind alles Dinge, die einen Mangel an Serotonin mit einschließen sozusagen. Und wenn ich einen Mangel an Serotonin habe, habe ich immer ein Darmproblem. Immer. Weil 95% das ist ein unumstößlicher Fakt. Wenn ich einen Mangel an Serotonin habe, wenn ich eine Depression habe, muss ich immer nach dem Darm schauen. Und wenn ich die Darmträgheit, wenn man diese Menschen fragt, hast du Probleme mit der Verdauung? Die meisten werden das bejahen. Wenn man das mitbehandelt, dann kommen die besser da raus. Das ist ein Naturstoff, den kann man nicht überdosieren, der macht nicht abhängig. Das kann das Cholesterin sein, das kann die Leber besser verstoffwechseln. Dann sind die besser zugänglich. Ich finde kein anderes Wort. Besser zugänglich für eine Therapie und besser auch. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt eine Psychotherapie mache, ich kann mit vielen Menschen reden, aber das macht keinen Sinn, wenn das nicht ankommt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Mhm. Wenn ich also zu Menschen rede, jetzt für die Zuschauer, wenn ich jetzt mit Menschen rede, so, da ist der Sender, da ist der Empfänger. Wenn ich da irgendwas sende, dann nimmt der das vielleicht gar nicht wahr, weil der das irgendwie gar nicht, die Sinnesorgane dafür hat. So, dann ist der da unten, ja, und der redet da weiter und das kommt nicht an. Und wenn der irgendwann die Sinnesorgane hat, dann kommt er langsam, oh, da kommt einer, der redet da irgendwie und da findet dann echte Kommunikation statt. Ja, und wenn ich das dann tatsächlich, auch die Hirnleistung hängt damit zusammen, Darm-Hirn-Achse. Wenn das funktioniert, dann kann ich jemanden viel besser in eine Kommunikation bewegen und den selber zum Nachdenken anregen. Die Menschen können sich nur selber therapieren. Der Psychotherapeut ist sowas wie ein Coach in meinen Augen. Also der sagt dann, okay, du hast die Option, wenn du das machst, passiert das, wenn du was anderes machst, passiert was anderes. Such das aus. Du hast die Wahl, du hast immer die Wahl. Die haben wir immer. Und wenn der dann auf die Idee kommt, ja, okay, also das ist ja jetzt irgendwie anders als vorher und das verstehe ich irgendwie gar nicht. Und jetzt, oder habe ich früher nicht verstanden und jetzt verstehe ich das anders und jetzt, ah ja doch, das ist ein Weg, den ich vorher so nicht gesehen habe. Das ist auch in gewisser Art eine Schule. Wir lernen nie aus. Wir lernen immer lebenslang. Wenn man mit Hirnforschern spricht, Gerald Hüther zum Beispiel, der weiß das auch ganz genau, dass wenn man Vitamine nimmt, es werden viele Orthomolekularmediziner, die vielleicht so zufällig zuschauen, bestätigen, wenn man substituiert, hat man ganz anderes Denken. Und hat man eine ganz andere Wahrnehmung. Ja, Wahrnehmung ist immer das, was ich aus dem Feld sozusagen wahrnehme für mich. Dass jeder nimmt was anderes wahr. Jeder nimmt einen anderen Quant aus dem Universum wahr. Wenn ich das also so wahrnehme für mich, und das ist anders als vorher, dann ändert sich mein ganzes Weltbild irgendwann. Und dann überlege ich mir, ja gut, wie kann ich am besten und am erfülltesten und am sinnerfülltesten mein Leben gestalten? Wie kann ich mein Leben gestalten, so zum Wohle aller, zum Wohle meines Umfeldes, zum Wohle meiner Familie? Wie kann ich gut für mich und für andere sorgen? Und zwar so, dass andere keinen Schaden davon haben. Und da wollen wir eigentlich hin. Und da finde ich, hat, das ist jetzt auch meine persönliche Auffassung, Niacin eine der größten Impacts. Das ist also ganz, 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 ganz spannend, was da.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du von sogenannten Experten hörst, die sagen dann, ja, ausgewogene Ernährung, das reicht. Was denkst du da?
Das erste, ich würde denen am liebsten Gegenfragen stellen. Was nennen sie ausgewogen? Was heißt genau aus, ganz genau, ja. Was heißt ausgewogen? Was brauchen wir?
Der sagt dann, ja, essen Sie nach der Lebensmittelpyramide wie von der DGE vorgegeben.
Die DGE gibt Ernährungsrichtlinien vor, die Mangelerkrankungen vorbeugen. Wir haben früher, jetzt muss ich überlegen, wie ist die Umwelt heute aufgestellt, wie ist die Umwelt früher aufgestellt gewesen? Wie viel Vitalstoffe hat die Ernährung früher gehabt und wie viel hat die heute? Und wie viel Umweltverschmutzung haben wir durch unsere moderne Industriegesellschaft der Umwelt zugefügt? Wie viel Schaden haben wir dazugefügt? Ist das überhaupt wieder gut zu machen? Wir befinden uns an einem Punkt, wo wir überlegen, ob wir das überhaupt noch gut machen können. Ich will damit keine Panik schüren, das ist einfach Fakt. Ja, wenn wir überlegen, ja, in den 80er Jahren ist der Wald gestorben und 40 Jahre später stirbt der Wald immer noch, redet nur niemand mehr drüber. Nur heute finde ich 50 Mal mehr Masken als früher oder 100 Mal mehr. Die gibt es in 450 Jahren noch. Aber wir haben eine ganz schlimme Pandemie. Da muss ich mir überlegen, ja, und wir haben nicht nur, also das Mikroplastik ist eins der schlimmsten Probleme, die wir überhaupt haben. Weil wir haben teilweise Plastikteilchen, die sind noch in 1000 Jahren und mehr in der Umwelt. Die werden dann noch da sein, selbst wenn es uns nicht mehr geben sollte. Die Erde hat 4,5 Milliarden Jahre gebraucht, oder das Sonnensystem hat 4,5 Milliarden Jahre gebraucht. Die Erde ist 4 Milliarden Jahre alt, die wird vielleicht noch 4 Milliarden Jahre leben, in Anführungszeichen. Dann wird die aufgefressen werden von der Sonne, das weiß man auch ziemlich genau. Aber was auf dem Weg dahin passieren wird, das wissen wir nicht. Ja, und wie lange braucht Plastik, bis es abgebaut ist? Und das Plastik, was wir heute aufnehmen, das ist in der Nahrungskette drin. Und die Menschen, die behaupten, ja, das ist ja alles nicht so, das wird ja nicht aufgenommen, das ist inert und das macht ja nichts. Den sage ich dann auch gerne, genauso wie den anderen Experten. Ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Mikroplastik? Gibt es das jetzt oder gibt es das nicht? Wenn es inert ist, dann müsste es durch uns durchgehen. Dann ist es aber sinnloser Müll. Den können wir nicht verwerten. Das ist schlecht, weil Müll will keiner futtern. Wenn es aber verstoffwechselt wird und klein gemacht wird, dann ist es umso schlimmer. Dann nimmt es nämlich an unserem Stoffwechsel teil. Das ist genau ein Teil wie Schwermetalle und ich weiß nicht, Pestizide und diese ganzen anderen Dinge. Die haben nämlich auch eine Stoffwechselfunktion dann. Die ist nicht gut, sondern die ist schlecht. Und wenn ich überlege, dass zum Beispiel Skandale gibt wie PFC, das lässt sich auch nicht wegwischen, oder, also PFC sind polyfluorierte Chemikalien, die werden ionisch zersetzt, oder PVC, Polyvinylchlorid, man weiß, dass Vinylchlorid krebserregend ist, das ist auch nicht diskutabel, das ist so. PVC wird radikalisch zersetzt und die Kunststoffindustrie, die ist dann halt da. Und dann ist über die Frage, sind die Kreisläufe geschlossen? Ich sag's nochmal, es ist ein Segen, dass wir das haben, aber es ist auch ein Fluch, dass wir das haben. Und wir gehen damit viel zu unbedarft um und werfen das alles in die Umwelt. Und solange wir keine geschlossenen Kreisläufe haben, solange das in unserer Umwelt landet, wird es von Pflanzen aufgenommen. Und zwar alles, was kleiner 2 Mikrometer ist. Das weiß man auch. Das ist nachgewiesen. Dann ist das in Pflanzen drin. Und dann ist Mikroplastik in Pflanzen drin. Und dann futtern wir diese guten Pflanzen. Und dann sagen wir, ja, das ist niacinreich und ernähr dich ausgewogen. Dann ernähre ich mich so ausgewogen, dass ich dieses Mikroplastik zu mir nehme. Und das verhindert dann auch, das sind endokrine Störer, also das sind endokrine Disruptoren. Und da wirkt das Niacin auch ein, deswegen erwähne ich das hier, weil das auch diese ganzen Stoffe helfen kann zu eliminieren. Ja, das ist einfach, wenn ich ein Mikro-Nanoplastik habe, was irgendwie 5 Nanometer groß ist oder 10 Nanometer groß ist, das wird von manchen Mikroorganismen wird dann Plastik zersetzt. Ja, aber welches Plastik denn? Ist das Polyethylen, ist das Polypropylen, ist das Polyethylenacetat, ist das Polyvinyl, ich weiß nicht was, oder Terephthalat oder irgendwie, wie sehen die Monomeren aus? Wird das wirklich dann in Monomere zersetzt oder entstehen da andere Zwischenstufen, die in der Umwelt persistieren, teilweise für Tausende von Jahren? Wissen wir das heute? Wir können es nur extrapolieren, weil wir haben diese ganze Situation erst seit noch nicht mal 100 Jahren. Und wir gehen damit derart unbedarft um. Ich habe in einem Buch gelesen, wir leiten Mikroplastik aus dem Blut. Ich überlege, was ist das für ein Buch? Okay, geht's um Kieselsäure, geht's um Silizium? Das ist mein Lieblingsmineral. Und da steht drin, dass wir 2050 mehr Plastik in den Weltmeeren haben werden als Fische. Das muss man erstmal wirken lassen, was da los ist. Und 2050 ist nicht mehr lange. Die Weltbevölkerung steigt weiter und wir haben Pandemien in der Welt und kümmern uns um solche Dinge überhaupt nicht. Ist das wirklich unsere Zukunft? Jetzt scheint die Sonne. Das ist...
Die Sonne will...
Das ist, vielleicht will die Sonne uns was sagen, ich weiß es nicht. Ja. Aber darüber müssen wir nachdenken. Das geht gar nicht anders. Und wenn wir die Kraft nicht mehr haben, darüber nachzudenken, dann müssen wir nachhelfen. Weil es geht hier um nicht weniger als um unser Überleben.
Ich denke, dein Punkt zur ausgewogenen Ernährung ist klar und deutlich angekommen.
Ich hoffe, ja.
Ja, ich denke schon.
Also, ja.
Wenn jemand sich tiefer in das Thema Niacin einarbeiten möchte, gibt es irgendwelche Buchempfehlungen, die du aussprechen kannst? Oder erstmal mal auf deiner Webseite vorbeischauen?
Ich habe auf meiner Webseite relativ wenig dazu stehen. Also ich habe jetzt einen Artikel zu Niacin geschrieben. Was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel die Seite von Andrew Saul. Da sind auch einige Literaturverweise in dem Artikel drin. Es gibt das Buch von Abram Hoffer, Niacin, The Real Story. Das kann ich empfehlen. Mhm. Allgemeine Infos zum Niacin. Was mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Also es gibt natürlich auch Bücher von...
Das passt schon erstmal. Also das ist ja auf jeden Fall ein guter Anfang.
George Birkmeier, ich sage das deswegen, hat es mich kalt erwischt, weil es gibt schon Literatur darüber. Ja, natürlich, klar. Es ist schwer, darüber neutrale Literatur zu finden, weil Niacin ist nicht patentierbar und da gab es auch schon einige Auseinandersetzungen, dass man gesagt hat, ja, also wir setzen das als Cholesterinsenker ein, zusammen mit Statinen. Und diese Statine, die haben dann schlechter abgeschnitten als das Niacin. Da gab es also einige, ich sag jetzt mal, Auseinandersetzungen.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Das war ein bisschen problematisch. Ich will mich ja nicht um Kopf und Kragen reden. Also das ist schwierig, da auch neutrale Informationen zu finden. Also Niacin ist auch nicht teuer. Und es gibt auch eine Form, die habe ich jetzt auch ein bisschen vergessen zu erwähnen, ein Niacin, also ein Flush-Free-Niacin, was auch Niacin freisetzt nach und nach. Also sozusagen so ein Retardpräparat. Das heißt Inositol-Hexaniacinat. Das ist also ein Niacin, was so 6 Ärmchen hat, wo man dann nach und nach, das hat Schutzkappen, und dann ziehe ich dann nach und nach diese ganzen Niacin-Ärmchen ab, was dazu führt, dass ich also eine verzögerte Freisetzung von dem Niacin habe. Und damit habe ich die Wirkung von dem Niacin und eine verzögerte Freisetzung in der Weise, dass ich also den Körper kontinuierlich mit Niacin versorgen kann, ohne diesen Flush auszulösen. Das gibt's auch. Das ist ein bisschen teurer als das normale Niacin. Ich weiß auch nicht, wie die Verfügbarkeit im Moment ist. Ob das irgendwann eingeschränkt wird in der Versorgung. Ob es da Restriktionen geben wird, das weiß ich nicht. Aber so etwas gibt's auch. Also der Trend geht heute zu liposomalen und ich denke, da erzähle ich auch nichts Neues und Retardprodukten. Es gibt ja zum Beispiel auch das Pascorbin oder das Ester C, also das ist dann auch eine verzögerte Freisetzung von Vitamin C. So kann ich den Körper also auch schonend damit versorgen und damit habe ich mir auch ein bisschen die Angst davor genommen, dass ich ein Niacin bekomme, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mastozytose habe oder ein Mastzellaktivierungssyndrom oder Histaminempfindlichkeit oder wie auch immer. Was wichtig ist, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil viele geben dann die Substitution eher auf und sagen, ja, nach 3, 4 Wochen oder 6 Wochen oder weiß nicht, 2 Monaten, das hat nicht geholfen und das tut nichts und es macht nichts und ich probiere jetzt was anderes aus.
Das waren jetzt dann deine persönlichen Erfahrungen, dass das sind meine Bleiben sich auszahlt.
Ja, immer.
Immer. Gut, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zu deinem Lieblingsvitamin zu erzählen. Wenn man dich kontaktieren möchte, wenn man von dir auch eventuell dich einladen möchte oder dass du ein Seminar leitest, dann kann man dich kontaktieren über deine Webseite. Die werden wir selbstverständlich einblenden. Und ich habe die Vorgespräche schon allein sehr genossen, auch das Gespräch jetzt mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du da so auch so viel Energie reinsteckst, um uns allen auch irgendwo ein bisschen mit Informationen zu versorgen. Vielen Dank dafür.
Ja, bitteschön, gerne.
Und dann vielen Dank. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag und genieß die Sonne.
Ja, danke, werde ich machen.
Ciao, Bruno.
Ja, ciao, mach's gut, danke.